Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Ein Blick auf unser Programm. Die Kosten für die Sanierung von Mietshäusern werden auf die Bewohner umgelegt. Der BUND und der Deutsche Mieterbund schlagen ein anderes Kostenmodell vor. Wird das Auto zum Wegwerfartikel? Eine französische Nichtregierungsorganisation warnt vorm Wandel beim Autobau. Lebensmittel Handelsklasse 2. Nur gut für Dünger und Tierfutter oder können sie es doch noch auf unsere Teller schaffen? Und im Verbrauchertipp geht es um Versicherungen gegen Cyberrisiken. Vor allem in Großstädten ist Wohnraum knapp und die Mietpreise sind entsprechend hoch. Hinzu kommen die gestiegenen Energiekosten. Werden Mietshäuser gedämmt und neue Fenster und eine neue Heizungsanlage eingebaut, kommen die Modernisierungskosten als Umlage auch bei den Mietern an. Die Warmmiete steigt also, obwohl die Heizkosten fürs gesamte Gebäude sinken. Der Umweltverband BUND und der Deutsche Mieterbund haben heute in Berlin eine Studie vorgestellt, die eine andere Kostenaufteilung vorschlägt. Sozialer Klimaschutz in Mietwohnungen. Das Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, IFOI, hat die Studie in ihrem Auftrag angefertigt. Daniela Siebert mit den Ergebnissen.
Bei den energetischen Modernisierungen von Mietwohnungen tut sich derzeit besonders wenig, beobachten der Deutsche Mieterbund und Naturschutzbund BUND mit Sorge. Warum sich das ändern sollte, begründet Irmela Colasso, beim BUND für Wohn- und Gebäudepolitik zuständig, so.
Der Gebäudebereich ist neben dem Verkehr das Sorgenkind der Klimapolitik in Deutschland und der Gebäudebereich ist überhaupt nicht auf Zielkurs und von Jahr zu Jahr wird die Lücke immer größer. Es reicht eben nicht, auf Erneuerbare zu setzen für den Klimaschutz. Alle Studien sind sich da einig, nur wenn wir auch gleichzeitig den Energieverbrauch in Gebäuden senken, können die Treibhausgasemissionen schnell genug gesenkt werden. Und außerdem muss so auch deutlich weniger erneuerbare Energien ausgebaut werden.
Allerdings sind energetische Modernisierungen für die Mietparteien kostspielig. Vermietende dürfen die Kosten mit 8% pro Jahr auf die Kaltmiete umlegen, sprich aufschlagen. Da greifen zwar auch Kappungsgrenzen, höchstens 3 Euro pro Quadratmeter, aber die Mieterhöhung durch die Umlage bleibt dauerhaft, auch wenn die Kosten der Vermieter sich längst amortisiert haben. Daher legt Melanie Weber-Moritz, Direktorin des Deutschen Mieterbundes, besonders großen Wert auf sozialen Klimaschutz.
Da die Mieterinnen und Mieter nach einer energetischen Sanierung in der Regel eine sehr viel höhere Miete haben als vorher, ist für uns das ganz, ganz wichtig, dass der Klimaschutz im Gebäudebestand, im Vermieteten, sozial verträglich ist. Also sozialer Klimaschutz bedeutet für uns, dass die Sanierungskosten nicht vollständig auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden, sondern so fair verteilt werden, dass eben Mieterinnen und Mieter nicht überlastet sind nach einer Sanierung.
Mieterbund und BUND haben das Institut IFOI beauftragt, exemplarisch auszurechnen, wie man Wohnkomfort, Energieeffizienz und Miethöhe miteinander in Einklang bringen kann. Ihre Antwort lautet: Kosten dritteln.
Also eine faire Kostenverteilung zwischen Mietern, Vermietern und dem Staat. Und zwar insofern, als dass die reduziert wird, diese Modernisierungsumlage auf 3%. Gleichzeitig aber die Vermieter die Fördermittel, die sie sonst in Abzug bringen müssten, behalten können. Und der Staat müsste die Fördersätze wieder deutlich anheben für eine Sanierung.
Damit würde Fördermittel beantragen deutlich attraktiver für Vermietende, die den hohen Aufwand mit oft ungewissem Ausgang derzeit oft scheuen. Zumal sie ja zurzeit sämtliche Kosten auf die Mieter abwälzen können. Die Warmmiete soll in Zukunft nach der Sanierung nicht höher sein als vorher, wünschen sich Mieter und Umweltschützer. 3% Modernisierungsumlage entspreche eher den Heizkosteneinsparungen, die die Mieter erreichen können, als 8%, so das Kalkül von IFOI. Ganz neu ist das heute präsentierte Drittelmodell nicht. Es wird so oder so ähnlich schon seit Jahren diskutiert, beim Mieterbund mindestens seit 2012.
Wir haben jetzt das IFOI-Institut beauftragt, mal mit den aktuellen Zahlen zu rechnen. Denn vor allen Dingen durch die Energiepreisentwicklung haben sich die Kosten natürlich erhöht und dementsprechend muss das Modell nach so vielen Jahren neu gerechnet werden.
Zielgenauere Förderung, speziell auch für gemeinnützige Akteure und doppelt so hohe Fördersätze wie derzeit, empfiehlt das IFOI-Institut. Außerdem eine maximale Mieterhöhung von 1,50 Euro je Quadratmeter. Umweltschützerin Irmela Colasso hat keine Präferenzen, mit welchen Maßnahmen Mietshäuser energiesparender gemacht werden. Hauptsache möglichst viel, möglichst schnell.
Was besonders wichtig ist, dass wir eben jetzt nicht nur noch an einzelne Maßnahmen denken in Gebäuden, sondern wirklich umfassend sanieren. Das heißt wirklich auch die Dämmung von Dächern, von Wänden, den Austausch von alten Fenstern zusammendenken mit dem Austausch von fossilen Heizungen gegen erneuerbare.
Im Moment sei das Thema energetische Gebäudemodernisierung in der Bundesregierung aus dem Fokus gerutscht, so der Eindruck von Melanie Weber-Moritz. Sie hofft, dass die heutige Publikation und die IFOI-Berechnungen neuen Schwung in die Sache bringen.
Drittelmodell für die energetische Gebäudesanierung. Der BUND und der Deutsche Mieterbund haben es in einer IFOI-Studie erarbeiten lassen. Der Preis für europäisches Erdgas hat wegen der Konflikte im Nahen Osten den höchsten Stand seit über 3 Monaten erreicht. Der richtungsweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat legte heute an der Börse in Amsterdam auf 33,95 Euro je Megawattstunde zu. Seit einer Woche geht es mit dem Gaspreis deutlich nach oben. In dieser Zeit hat sich Erdgas um mehr als 20% verteuert und damit den Preisrückgang in den ersten Monaten des Jahres wettgemacht. Als eine Ursache für den Anstieg gilt die Furcht der Anleger vor einem neuen Krieg im Nahen Osten und den möglichen Auswirkungen auf Gaslieferungen aus der Region. Zuvor hatte ein ungewöhnlich milder Winter in Europa den Gaspreis auf den tiefsten Stand seit dem vergangenen Sommer sinken lassen. Hinzu kommt, dass die Lagerbestände für die Jahreszeit ungewöhnlich hoch sind. Unser nächstes Thema. Bisher kann man die Autobranche als Vorbild in Sachen Langlebigkeit ihrer Produkte sehen. Ein PKW lässt sich auseinanderbauen, reparieren, es gibt Ersatzteile und die durchschnittliche Lebensdauer liegt bei rund 20 Jahren. Doch angesichts der politischen Vorgaben, den Autoverkehr umweltverträglicher zu machen, stecken wir gerade mitten im Wandel. Verbrennermotoren sollen verschwinden zugunsten von Elektroantrieben. Die französische Nichtregierungsorganisation HUB ist nun der Frage nach den möglichen Auswirkungen auf die Lebensdauer der Wagen und auf das bisherige Kreislaufwirtschaftssystem der Branche nachgegangen. HUB steht für Alt-Obsolescence Programmée. Die NGO setzt sich seit 2015 gegen die programmierte Kurzlebigkeit von Konsumprodukten ein, also gegen Vorkehrungen von Seiten der Hersteller, die Haltbarkeit der Produkte zu verkürzen. Heute Morgen präsentierte HUB in Paris ihren Bericht über die ihrer Ansicht nach vorbestimmte Kurzlebigkeit künftiger Elektroautos. Mehr dazu von Susanne Krause.
Für den Pkw-Sektor im Jahr 2044 entwirft die französische NGO HUB ein düsteres Szenario, das Modell des Wegwerfautos. Nach der Fast Fashion in der Mode drohen nun das Aufkommen von Fast Fashion Cars, so HUB-Chefin Laetitia Vasseur. Man sieht gewisse bedenkliche Praktiken aufkommen. Ein Beispiel: Batterien von E-Autos, die sich nicht unbedingt reparieren, ausbauen oder austauschen lassen. Oder wo im Fall eines Problems kein Ersatz verfügbar ist. Zwar seien Fahrzeuge mit Elektroantrieb im Allgemeinen weniger pannenanfällig als solche mit Verbrennermotor, zitiert HUB Beobachtungen des ADAC. Doch beim Verkaufspreis eines E-Autos machen die Kosten für die Batterie satte 40% aus. Der Bericht moniert auch, dass beim gnadenlosen Kampf um Wettbewerbsfähigkeit manche Autobauer zunehmend auf sogenanntes Gigacasting setzen. Soll heißen, Fahrzeugteile, die bislang einzeln montiert werden mussten, werden nun dank gigantischer Pressen in einer einzigen Form zusammengefasst. Das spart Montagezeit, also Geld. Allerdings lässt sich so ein Modul nicht auseinandernehmen, um falls nötig defekte Teile auszutauschen. Das macht Reparaturen viel teurer. Wenn nicht gar unmöglich. Derzeit sind Gigacasting-Pressen so teuer, dass sich die Investition nur für neue E-Auto-Werke rentiert. Doch das könnte sich ändern. Ein weiterer Punkt: Autos werden immer mehr mit Elektronik vollgestopft. Daraus erwächst ein Risiko, die Obsoleszenz im Bereich Software. So drohen Probleme bei Pannendiagnose und Reparatur. Laetitia Vasseur und ihre Mitstreiterinnen haben im Rahmen ihrer Recherchen ein gutes Dutzend Experten befragt. Autobauer, Ausstatter, Reparateure, Fachleute im Bereich Mobilität. Ein Fazit: Der aktuelle Wandel im Autosektor betreffe nicht nur die Hersteller, er habe auch Folgen bis hin zum Endverbraucher.
Aujourd'hui, presque 80% des gens achètent un véhicule d'occasion.
Heute kaufen knapp 80% der Leute einen Gebrauchtwagen. Wenn morgen nicht mehr sicher ist, dass ihr Auto nach gut 10 Jahren Betrieb noch zuverlässig ist, sich reparieren lässt, verliert das Fahrzeug massiv an Wert. Damit bräche der Markt für Gebrauchtwagen ebenso wie der für Reparaturen zusammen. Wir sind nicht vor dem Aufkommen eines Fast-Fashion-Modells bei Autos sicher. Deshalb müssen ab heute Normen entwickelt werden, damit die Entwicklung im Bereich E-Autos in die richtige Richtung geht. Hopp hat 7 Empfehlungen ausgearbeitet, gedacht für das EU-Parlament. Darunter Normen für die Langlebigkeit und Reparierbarkeit von E-Auto-Batterien, Garantien für eine Zerlegbarkeit der Fahrzeuge, dem Markt von Ersatzteilen aus der Kreislaufwirtschaft Vorschub leisten. Strenge Vorgaben, die letztlich europäischen Autobauern den Rücken stärken könnten, indem sie die Konkurrenz aus China und den USA in Schach halten, versichert Laetitia Vasseur. Wir denken, dass die Autobauer in Europa viel gewinnen können, wenn sie unseren Ansatz unterstützen. Denn sie verfügen über ein historisches Savoir-faire im Bereich Kreislaufwirtschaft. Sie wissen, wie man reparier- und haltbare Fahrzeuge konstruiert. Das ist in Europa eine Tradition. Bei der Berichtspräsentation heute Morgen lancierte die französische NGO Hopp auch eine Petition auf europäischer Ebene, um gegen die beschleunigte und geplante Obsoleszenz, also die absichtliche Beschränkung der Lebensdauer, vor allem von E-Autos, vorzugehen.
Umstände des Wandels im Autosektor könnten die Umwelt erheblich belasten, so die französische Nichtregierungsorganisation Hopp. Wir verschwenden Lebensmittel und zwar in großem Stil. Salatköpfe mit schlappen äußeren Blättern, trockene Käsescheiben, Essensreste, alles Mögliche landet zu Hause im Abfall. Das ist die eine Seite. Die andere, viele Lebensmittel schaffen es überhaupt nicht bis in den Supermarkt. Sie sind zu krumm, zu ungleich groß, haben Flecken oder aufgeplatzte Schalen. Sie sind also unperfekt, nicht ansehnlich genug, obwohl sie wahrscheinlich gut schmecken würden. Was lässt sich daraus machen? Nur Dünger oder Tierfutter? Miriam Stöckel hat sich mit dieser Frage beschäftigt.
Bäumeweise kleine Äpfelchen noch mitten im Wachstum und dann heftiger Hagel. Für Apfelbauern ein Schreckensszenario, weiß Marion Schweckhorst, Agrarwissenschaftlerin und Nachhaltigkeitsmanagerin bei der Erzeugergenossenschaft Landgard am Niederrhein. Sie erinnert sich an ein echt verhageltes Frühjahr vor ein paar Jahren.
Also alle Früchte, die am Baum hingen, hatten so leichte Läsionen, leichte Dellen.
Schweckhorsts Genossenschaft handelt für mehrere hundert Obst- und Gemüseerzeuger Verträge mit Lebensmittelunternehmen aus und stand mit den verdellten Äpfeln vor einem Riesenproblem.
Wir konnten die Äpfel so auf normalem Wege nicht mehr vermarkten. Entsprechend war die ganze Ernte so, ja, gefährdet.
Dem Lebensmittelhandel sind tolle innere Werte nämlich meist egal. Er nimmt Bauern praktisch nur äußerlich perfektes Obst und Gemüse ab. Die international genormte Handelsklasse 1 mit strengen Vorgaben an Optik, Größe und Gewicht. Und oft sind die Anforderungen sogar noch höher.
Jeder einzelne Handelskunde, jede Supermarktkette hat ihre eigenen Vorgaben. Die haben sich ihr Konzept entwickelt und haben halt gesagt, wir möchten die größten, die schönsten, die tollsten Produkte bei uns im Markt haben. Und aus dem Grund möchten wir immer ein Stückchen besser sein als die Konkurrenz, als die Wettbewerber. Und so ist das ein bisschen, ja, gewachsen, entstanden. So hat jeder irgendwo seinen Beitrag dazu, da die Sekundärstandards noch ein bisschen anzuziehen. Das ist halt die freie Marktwirtschaft, ne?
Da muss der Kopfsalat dann eben nochmal 50 Gramm schwerer sein, als die Norm es fordert, oder der Kohlrabi auf jeden Fall mit makellosen Blättern geliefert werden. Die Produzenten, Profis eben, sagt die Nachhaltigkeitsmanagerin, schafften selbst diese Vorgaben fast immer. Zumindest, wenn das Wetter mitspielt.
Handelsklasse 2 findet eigentlich fast nie den Weg in die Supermärkte.
Denn da ist die Gewinnmarge für den Handel zu klein. Wenn Dürre, Hitze, Regenfluten oder Hagel zu kleine, zu große oder nicht ganz so hübsche Kürbisse, Süßkartoffeln, Zwiebeln oder Karotten hinterlassen, werden die bestenfalls weiterverarbeitet, zu Apfelsaft oder Kartoffelchips etwa. Oft aber geht zweitklassiges Obst und Gemüse als Lebensmittel schlicht verloren. Es endet als Tierfutter in Biogasanlagen, auf dem Kompost oder wird untergepflügt. Zweckentfremdet also.
Ja, dann ist die Stimmung natürlich entsprechend im Keller, ne? Also dann, da braucht man kein Hehl draus machen, dass das nichts ist, worüber sich der Gärtner freut.
Und die verlorenen Lebensmittel bedeuten nicht nur finanzielle Einbußen für die Bauern.
Zum anderen können Tierfutter und das Material für Biogasanlagen auch mit weniger Ressourcenaufwand produziert werden. Daher ist die Verwendung von Lebensmitteln in diesem minderwertigen Nutzung eine Ressourcenverschwendung,
sagt Thomas Schmidt. Er ist Fachmann für Marktanalyse beim Thünen-Institut, der Forschungseinrichtung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, und findet: Gut genießbare Nahrungsmittel tonnenfach zweckentfremden, hochproblematisch angesichts des Klimawandels.
Bei der Produktion von Lebensmitteln setzen wir Düngemittel ein, werden Treibstoffe eingesetzt, Wasser zur Beregnung und so weiter. Das sind Ressourcen, die Umweltschäden verursachen und Treibhausgase emittieren. Und wenn wir das dann minderwertig verwenden als Tierfutter oder in Biogasanlagen oder einfach nur auf dem Acker liegen lassen als organischen Dünger, dann ist das eine Verschwendung von Ressourcen, die unnötigerweise vonstatten geht.
Seit rund 8 Jahren befasst sich der Agrar- und Umweltwissenschaftler mit dem Thema. Aber selbst er kann nicht sagen, wie viel Obst und Gemüse abseits unserer Teller landet.
Hier ist die Datenlage sehr, sehr dünn und die Schwankungsbreiten sehr hoch. Das geht von nahe Null bis zur Hälfte der angebauten Früchte. Oft verbleiben die einfach auf dem Feld. Wie hoch die Verluste sind, können wir nicht genau beziffern. Wir wissen nur, sie sind hoch und sie sind zu hoch.
Das müsse sich ändern, weil wir uns diese unnötige Ressourcenvergeudung nicht leisten könnten, erklärt Schmidt. Nur wo anfangen?
Alle Akteure in der gesamten Lebensmittelkette haben eine Verantwortung.
Die Bauern, sagt Marion Schweckhorst von der Erzeugergenossenschaft Landgard, hätten gegenüber dem Handel wenig Spielraum.
Wenn wir als Genossenschaft und als Lieferant jetzt hingehen und sagen, ja, aber ihr könnt doch die Anforderungen auch wieder umdrehen und sagen, es gibt halt nicht nur makellose Äpfel oder es gibt halt auch Kohlrabi ohne Blatt, dann kriegen wir die Argumente zurückgespielt, ja, aber das möchte der Endverbraucher nicht. Es ist ein Teufelskreis.
Und ein Ausweg kompliziert. Der Knackpunkt, sagen Fachleute wie Thomas Schmidt vom Thünen-Institut quasi unisono, Verbraucher müssten ihre Haltung ändern und mehr auf die inneren Werte achten.
Gäbe es insgesamt eine höhere Wertschätzung für Lebensmittel, würden wir weniger Waren beim Landwirt belassen bzw. im Regal.
Nur, wie bringt man uns dazu, zweitklassige Ware zu kaufen?
Aus meiner Sicht sind höhere Preise durch Subventionsabbau im Agrarsystem oder bei der Mehrwertsteuer oder gar die Integration von Umwelt- und Gesundheitskosten in die Lebensmittelpreise zwar eine harte, aber eine sehr wirkungsvolle Maßnahme,
die dazu führen könnte, dass wir eben doch nach Obst und Gemüse mit Schönheitsfehlern greifen, weil es dann günstiger wäre als perfekte Ware. Bei insgesamt höheren Lebensmittelpreisen aber, das ist Schmidt noch wichtig, müssten auch die Bürgergeldsätze steigen. Um Waren höher wertzuschätzen, braucht es aber auch Wissen darüber, wie Obst und Gemüse eigentlich angebaut wird. Bessere Aufklärung fordern viele Experten daher, auch Nachhaltigkeitsmanagerin Marion Schweckhorst.
Jedem Produkt die Natürlichkeit auch zugestehen, das wird insbesondere in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger, weil die Produkte einfach nicht mehr diese perfekten Wachstumsbedingungen haben.
Der Ansatz der Politik? Die bundesweite Infokampagne Zu gut für die Tonne. Und der Handel? Auch der versucht, die Kundschaft zu sensibilisieren. So verkaufen inzwischen viele Unternehmen, zumindest als Nischenprodukt, unperfektes Obst und Gemüse unter speziellen Logos und mit Erläuterungen. Als Wetteräpfel beispielsweise, als krumme Dinger oder die etwas anderen. Zudem haben einige Unternehmen ihre eigenen, besonders strengen Gewichts- und Größenvorgaben jüngst etwas gelockert. Und der Pakt gegen Lebensmittelverschwendung aus dem vergangenen Jahr, unterzeichnet auch von den großen Playern wie Lidl, Aldi, Edeka und Rewe, könnte diese Entwicklung noch vorantreiben. Übrigens, auch die Genossenschaft von Marion Schweckhorst konnte regionale Lebensmittelhändler dafür gewinnen, immerhin einen Teil der hagelgeschädigten Apfelernte zu verkaufen, unter dem extra geschaffenen Isso-Logo.
Das war für uns auch damals ein sehr, sehr großer Erfolg.
Auf die inneren Werte kommt es an, wie unperfekte Lebensmittel es doch noch auf unsere Teller schaffen können. Ein Beitrag von Miriam Stöckel war das.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Betrug, Datenmissbrauch, Mobbing. Wer im Internet einkauft oder in sozialen Medien aktiv ist, der kann Probleme bekommen. Können spezielle Cyberversicherungen schützen? Wer braucht sie und auf welche Weise helfen sie überhaupt? Die Stiftung Warentest hat Cyberversicherungen untersucht. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Wer über eine Cyberversicherung nachdenkt, sollte wissen, dass es auf dem Versicherungsmarkt zwei unterschiedliche Kategorien gibt. Zum einen Policen mit vereinbartem Rechtsschutz. Sie übernehmen somit Anwalts- und auch Gerichtskosten. In der anderen Kategorie werden eher Schäden durch Cyberkriminalität ersetzt. Ausschlaggebend bei der Auswahl einer Police sollte vor allem das eigene Sicherheitsbedürfnis des Internetnutzers sein, sagt Michael Sittig von der Stiftung Warentest.
Wenn ich unsicher bin und ich möchte gerne Schutz haben, dann können sie hilfreich sein. Da muss man sich aber trotzdem mit den Produkten auseinandersetzen, um zu gucken, was brauche ich denn eigentlich? Also möchte ich eher Rechtsschutz oder ein Produkt, wo Schäden, die ich erleide, versichert werden?
Preise und Leistungen der Cyberversicherungen unterscheiden sich erheblich. Die meisten Versicherer verlangen Jahresbeiträge zwischen rund 50 und 80 Euro. Die Policen mit Rechtsschutz liegen eher im dreistelligen Bereich. Doch wer braucht was? Wer sich beispielsweise gegen Diskriminierung oder Beleidigungen in den sozialen Medien wehren möchte, sollte Policen mit Rechtsschutz vereinbaren. Auch, weil sie mitunter den Arbeitsrechtsschutz gleich mitversichern.
Das ist ja heutzutage kein ganz seltenes Phänomen, dass man sich auf Facebook oder so unvorsichtig äußert, vielleicht sogar über den eigenen Arbeitgeber, dann die Kündigung dafür bekommt und sich gegen diese Kündigung wehren will, sodass ich da auch dann gegen die Kündigung vorgehen kann mit Hilfe eines Anwalts. Die Versicherung übernimmt die Kosten.
Warentester Michael Sittig weist aber auch darauf hin, dass Rechtsschutz bei Cyberversicherungen nur dann benötigt wird, wenn sonst keine allgemeine Rechtsschutzversicherung vorhanden ist, die normalerweise Fälle aus dem analogen und auch dem digitalen Leben übernimmt. Die meisten Cyberversicherungen schützen auch vor Identitätsmissbrauch, etwa dann, wenn durch das sogenannte Phishing Kontodaten abgefischt werden. Doch auch nur bis zu einer bestimmten Schadenshöhe, je nach Angebot bis zu 20.000 Euro. Und auch nur dann, wenn ausdrücklich ein Fehlverhalten des Kunden vorliegt. Ansonsten müsste die Bank den Schaden regulieren. Zudem übernehmen einige Hausratpolicen ebenfalls Schäden durch Phishing. Hier könnte ein Blick in den bestehenden Vertrag nützlich sein. Ein anderes Beispiel: Schäden durch Betrug beim Online-Shopping. Warentester Michael Sittig.
Ich bezahle was und der schickt dann aber die Ware nicht und verschwindet dann auch so, dass ich ihn nicht mehr kriege. Dann gibt es viele Versicherungen, die mir diesen Schaden ersetzen. Das würde mir auch an dem Punkt helfen, aber wenn ich vorsichtig genug bin, passiert es mir erst gar nicht. Also viele von diesen Online-Portalen haben Käuferschutzprogramme. Wenn ich mich an die Regeln halte, bin ich eigentlich relativ gut geschützt, weil wir alle uns im Internet bewegen und online einkaufen. Wäre das so ein Bestandteil, auf den sollte man schon achten. Der ist allerdings in den allermeisten Produkten auch drin.
Man hört es heraus. Gänzlich überzeugt sind die Warentester vom generellen Nutzen einer Cyberversicherung nicht. Michael Sittig.
Das sind keine Schäden, die da entstehen, die mich in meiner Existenz bedrohen, sodass ich das ganze Leben lang verschuldet bin oder so. Diese Bedeutung haben diese Cyberversicherungen überhaupt nicht.
Herausgehoben werden zwei Policen. Zum einen der Rechtsschutztarif Webaktiv Komfort der ARAG für 127 Euro. Ebenso der Tarif CyberGuard des Anbieters Inter. Dieser kostet 60 Euro. Er bietet keinen Rechtsschutz, deckt dafür aber Schäden bei Phishing und Online-Betrug ab.
Dieter Nürnberger war das mit dem Verbrauchertipp. Und zum Schluss noch eine Meldung. Das Great Barrier Reef vor der Küste Australiens ist nach Behördenangaben von der schlimmsten jemals beobachteten Korallenbleiche heimgesucht worden. Die kumulativen Auswirkungen auf das Riff in diesem Sommer waren höher als in den Sommern zuvor. Das erklärte die Meeresparkbehörde heute. Der Behörde zufolge zeigen Luftaufnahmen, dass etwa 730 der mehr als 1000 Riffe von der Korallenbleiche betroffen sind. Es ist die fünfte massive Korallenbleiche im Great Barrier Reef in 8 Jahren. Wenn die Wassertemperatur zu sehr steigt, tritt das Phänomen der Korallenbleiche auf. Die Korallen stoßen dann die in ihnen lebenden Algen ab, die ihre primäre Nahrungsquelle sind. Und die Korallen verlieren in der Folge ihre Farbe und geraten in Lebensgefahr. Es besteht allerdings Hoffnung auf Erholung, wenn die Temperaturen sinken. Die Diskussion über die Krankenkassenreform. Gleich mehr dazu bei Dirk Müller in den Informationen am Mittag. Umwelt und Verbraucher geht damit für heute zu Ende. Ich bin Susanne Kuhlmann, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.